Kapitel 9 Der Auferstandene. Komm schnell! In der Tür stand Abids Nachbar, in dessen Augen sich Verzweiflung spiegelte. Was ist denn? Abid schob hastig seinen Stuhl zurück, ließ den Schreibstift fallen und eilte zum Hauseingang. Der Mann griff nach Abids Arm und sagte mit gesenkter Stimme die Worte, die so endlos klangen. Sabri ist gestorben. Sie ist in der Kirche zusammengebrochen. Und ihr Herz hat aufgehört zu schlagen. Die letzten Worte des Satzes hatte Abid schon nicht mehr vernommen. Er sah noch, wie die Lippen seines Gegenübers sich bewegten, doch den Ton der Stimme hörte er nicht mehr. Für einen Moment stockte sein Herz. Trauer durchströmte seinen ganzen Körper und er senkte seinen Kopf. Sabri, sagte Abid flüsternd und stützte sich am Türrahmen. Jeder Mensch ist etwas Besonderes und jeder Mensch ist wertvoll. Und doch gibt es Personen, die einem näher stehen als andere. Für Abid gehörte Sabri zu diesen Personen. Sie war Witwe gewesen und er Witwer. Gemeinsam hatten sie ihr Leid geteilt und wie Abid hatte auch Sabri am Kreuz und in Jesus den Halt fürs Leben gefunden. Aber Christ und Kind Gottes zu sein bedeutet nicht, von Leid verschont zu werden. Und wie bei jedem anderen Menschen kommt auch für einen Nachfolger Jesu der Tag, wo die Sonne ein letztes Mal scheint, der Gesang der Vögel verstummt und der Wind auf der Haut nicht mehr zu spüren ist. Der Tod gehört zum Leben. Zum Leben auf dieser Welt. Und auch wenn er unausweichlich auf jeden zukommt, bestimmt diese Gewissheit kaum unser Leben, dachte Abid. Hauptsächlich Philosophen und Theologen zerbrechen sich den Kopf über die Frage des Todes und dessen Sinn. Ob Heidegger, Sartre oder Sokrates, jeder versuchte, die Endlichkeit und deren Bedeutung für den Menschen zu erklären. Die Endlichkeit des Seins konnte dabei ein Ansporn sein, diese Lebenszeit nicht zu vergeuden, oder war der Grund zu sagen, dass alles Tun sinnlos ist. Je nach Welt- und Menschenbild blickten die Philosophen auch unterschiedlich auf die Auswirkungen des Todes. Mancher sah darin die Befreiung des Geistes aus dem vergänglichen Körper oder auch das Verschwinden des Menschen im Nichts. Abid wusste, dass Sabri vermutlich keinem dieser philosophischen Gedanken zugestimmt hätte. Der Tod stiftete weder den Sinn für dieses Leben, noch war er eine Befreiung oder führte ins Nichts. Zumindest war keiner dieser Gedanken mit dem christlichen Glauben in Einklang zu bringen. Lass uns gehen und sie holen und in ihrem Haus aufbahren. So kann jeder, der möchte, ihr die letzte Ehre erweisen, sagte Abid, als der Schrecken der Nachricht ein wenig abklang. Schweigend schritten die Männer über die staubige Straße. Abid dachte an die schönen Zeiten mit Sabri und grübelte, was der Tod war und wohin er führte. Führte er ins Nichts und ins Nirvana? Hatte der Mensch eine unsterbliche Seele, die nur darauf wartete, in einem anderen Körper ihren Platz zu finden? Oder hatte Buddha recht, der auf seinem Sterbebett angeblich gesagt hatte, dass alles Zusammengesetzte vergänglich sei und der Mensch wie ein Tropfen im Meer verschwinde? Abid trat durch die Eingangspforte in die schlichte Kirche. Über dem Altar hing ein einfaches Holzkreuz. Doch kein fröhlicher Gesang oder Worte der Hoffnung erfüllten den Ort der Anbetung. Heute hallte ein schmerzliches Wimmern durch den Raum und einige Dorfbewohner standen weinend um den auf dem Boden liegenden Körper. Entsetzen und Trauer erfüllten den Ort des Lebens. Ein Gefühl der Ohnmacht bestimmte den Raum, denn keiner konnte diesen toten Körper wieder mit Leben füllen. Das einzig Reale waren der Wunsch und die Hoffnung, dass hinter dem Tod kein Punkt, sondern ein Doppelpunkt stand. Oder war die Ewigkeit, auf die Abid hoffte, einfach ein Produkt seines Gehirns und mit den letzten Hirnschlägen verschwand auch diese Welt der Träume? Gab es den Gedanken und das Bild der Ewigkeit nur, weil diese in der Psyche des Menschen lebte oder in der Tradition entstanden war? Im Angesicht des Todes und der Endlichkeit wünschte sich jeder diese unvergängliche Welt, und nur weil jeder sie sich in seinem Innersten wünschte und davon träumte, war dies weder ein Beleg für diese Welt noch musste es bedeuten, dass es diese Welt nicht doch gab. »Abid, hilfst du uns?« Einer der Anwesenden hatte inzwischen Sabris Augenlider geschlossen und ihr Mund war mit einem Tuch nach oben gebunden. Vorsichtig hoben einige der Männer Sabri auf ein Tragetuch und machten sich auf den Weg, sie in ihr Haus zu bringen. Dort würde sie dann noch kurze Zeit sein und anschließend, wie viele ihrer Vorfahren und Bekannten, außerhalb des Dorfes begraben werden. Der Mensch zerfällt zur Erde. Und es kommt der Tag, wo auch diejenigen, die jetzt noch von Sabri wussten, sterben würden. Immer weniger werden sich an ihren Namen und ihre Geschichte erinnern, dachte Abid. Während ihr Körper sich unter der Erde zersetzte, verschwand auch ihre Geschichte. Denn neue Geschichten entstanden, andere Menschen lebten und die Welt gehörte den Lebenden und nicht den Toten. Irgendwann käme der Tag, an dem alles, was es einst von dieser Frau gab, verschwunden war. Selbst die Erinnerung an sie. Bitte geht ohne mich. Ich will noch einen Moment hierbleiben. Einige schauten Abid mit einem unverständigen Blick an, aber keiner sagte etwas. Im Angesicht des Todes reagierte jeder anders und jeder wusste, dass Sabri und Abid eine tiefe Freundschaft verbunden hatte. Als die Tür der Kirche zuschlug, fing Abid an zu weinen. Die Tränen rollten über sein Gesicht, er hob und senkte seinen Kopf, schlug sich mit der Faust auf die Brust und vom Schluchzen verzerrt hallte das Warum durch die Räume. Warum müssen wir sterben? Warum ist das Leben endlich? Unter dem einfachen Holzkreuz in der Sakristei stand ein Pult, auf dem eine offene Bibel lag. Abid hatte begriffen, warum Jesus für die Sünden der Menschen sterben musste. Aber was passierte nun mit dem Menschen, der seine Augen für immer schloss? Im Kreuz fand Abid Frieden, aber das Zeichen der Liebe und Gnade schenkte ihm noch keine Hoffnung. Hoffnung bedeutete keine Antwort auf die Frage nach dem Warum des Todes. Auf manche Fragen in dieser Welt erhalten wir keine Antwort, das hatte er längst begriffen. Es ging nicht um Antworten, es ging um Zuversicht und Trost, um einen Weg mit dem Verlust leben zu können. Abid blickte auf das Kreuz und ein Bibelvers erhellte sein Inneres. Wenn aber Christus nicht von den Toten auferweckt wurde, ist euer Glaube nichts als Selbstbetrug und ihr seid auch von eurer Schuld nicht frei. Die Basis allen Glaubens und Vertrauens auf Gott liegt nicht in der Kreuzigung, sondern in der Frage, ob Jesus den Tod überwunden hat, überlegte Abid. Denn wenn Jesus den Tod überwunden hatte, dann war er wirklich der Erstgeborene von den Toten. Dann hatte er in der Zeit gelebt, um die Zeit zu zerschlagen. Er trat in die Geschichte, damit die Geschichte der Menschen hier nicht endete. Wenn er jetzt noch lebt und zur Rechten des Vaters sitzt, dachte Abid, dann kennt er auch die Geschichte von Sabri und wird diese nicht vergessen, sondern ihrer gedenken, wie er auch zu dem Mann am Kreuz neben sich sagte, dass er seiner gedenken werde. Aber wie sollte Abid wissen oder gar beweisen, dass das Grab, in dem Jesus seine letzte Ruhe fand, nicht der Ort war, an dem Jesus wie jeder andere verweste? Für die Jünger, die Jesus damals folgten, stand ihre Überzeugung irgendwann fest. Sie konnten nicht anders, als immer wieder zu sagen, Gott hat den Jesus Christus, den ihr gekreuzigt habt, auferweckt. Doch wie kamen sie dazu? Was hatte sie bewogen, trotz Spott, Verfolgung und der Gefahr des Todes an dieser Überzeugung festzuhalten? Abids Blicke wanderten vom Altar und der Bibel über die Holzbänke und stoppten an dem Platz, wo Sabri vorhin gestorben war. Sie lag nicht mehr dort. Und trotzdem würde später keiner bestreiten, dass sie einst dort ihren letzten Atemzug getan hatte. Ebenso hatten in der Geschichte nicht einmal die Gegner der Christen das leere Grab geleugnet. Denn trotz der Bewachung durch Soldaten und der Versiegelung des Grabes verschwand der Stein von seinem Ort und Jesus aus seiner letzten Ruhestätte. Keiner bestritt diese Tatsache, aber jeder ging unterschiedlich damit um. Sorgfältig las Abid die Berichte in der Bibel, die vom Ostermorgen erzählten. Diese wurden zum Teil Jahrzehnte nach den Ereignissen verfasst und keine Darstellung der Ereignisse glich der anderen. Dort wurden unterschiedlich viele Engel erwähnt und auch die Anzahl der Frauen variierte. Einmal wurde der Stein vor ihren Augen weggerollt, ein anderes Mal trafen die Frauen bei ihrer Ankunft auf ein offenes Grab. Es gab Momente, in denen kämpfte Abid innerlich mit dem, was in der Bibel als ewige Wahrheit festgehalten wurde. Trotzdem hatte er genug Lebenserfahrung, um zu verstehen, wie er diese Dinge einordnen sollte. Eine große Fülle von historischen Unstimmigkeiten zwang manche Menschen dazu zu sagen, daran kann ich nicht glauben. Andere hingegen sahen gerade in dieser Unterschiedlichkeit die Wahrheit, dass es sich bei dem Geschehen vom Ostermorgen um echte, gewachsene, mündliche Überlieferung handelte. Abid stand einsam in der leeren Kirche. Durch die Fenster schimmerte das fahle Abendlicht. In der Luft lag der Geruch von brennenden Kerzen, und langsam beruhigte er sich. Sein Herz war weiter von Schmerz erfüllt, aber beim Lesen der Ostererzählungen hatte er auch Hoffnung und Trost gefunden. Denn das leere Grab war gar nicht so leer gewesen. Die Frauen, die zum Grab gingen, trafen zwar nicht direkt auf Jesus, jedoch fanden sie auch kein völlig leeres Grab vor. Im Grab saß ein Mann mit weißem Gewand, der ihnen sagte, »Ihr braucht nicht zu erschrecken. Ihr sucht Jesus von Nazareth, den Gekreuzigten. Er ist auferstanden. Er ist nicht hier. Seht, da ist die Stelle, wo man ihn hingelegt hatte. Geht nun zu seinen Jüngern und sagt zu ihnen, auch zu Petrus, er geht euch nach Galiläa voraus. Dort werdet ihr ihn sehen, wie er es euch angekündigt hat.« Es spielt keine Rolle, wie viele Engel sich vor oder im Grab befanden, dachte Abid. Der Inhalt in den Evangelien war nämlich der gleiche. Gott, der Vater, hatte seinen Sohn Jesus von den Toten auferweckt und es befanden sich Boten Gottes an diesem Ort. Und noch ein weiterer Gedanke bestimmte die Ostergeschichte. Allein das leere Grab löste bei den Frauen keine Freude aus. Der Evangelist Markus berichtete vielmehr davon, dass die Frauen trotz des Engels und seiner Worte von Schrecken erfüllt flohen und sie sich fürchteten. Sie rannten davon und erzählten den anderen Jüngern von dem, was sie erlebt hatten. Das Grab ist leer und wir haben einen Engel gesehen. Die Stimmen der Frauen müssen verwirrt geklungen haben, überlegte Abid. Alles war so viel, so verstörend, so unverständlich. Und doch mussten sie die Jünger überzeugt haben, dass sie nicht träumten oder fantasierten. Denn die Bibel berichtete davon, dass Johannes und Petrus als nächstes zum Grab liefen. Abid dachte an die Erlebnisse mit Jesus, an seine Begegnungen mit dem Herrn der Welt. Auch er wäre vermutlich losgelaufen, um zu sehen, was es mit dem Gesagten auf sich hatte. Das, was die Bibel über den Lauf der Jünger zum Grab berichtete, las sich fast wie ein Wettlauf. Einer wollte schneller sein als der andere. Vermutlich erreichten sie völlig erschöpft das Grab, und schon aus einigen Metern Entfernung erkannten sie, dass die Frauen recht hatten. Der Stein lag nicht mehr an seinem Platz. Vielleicht schauten sie sich um und suchten den oder die Engel. Dann fanden die beiden Jünger etwas, was die Frauen offensichtlich übersehen oder nicht wahrgenommen hatten. Es war etwas, was auch Abid beim Lesen ins Staunen versetzte. Dann kam auch Simon Petrus. Er ging in das Grab hinein und sah ebenfalls die Leinentücher zusammen mit dem Tuch, das den Kopf von Jesus bedeckt hatte. Es lag nicht zwischen den Leinentüchern, sondern zusammengefaltet an der Seite. Jetzt ging auch der andere Jünger, der zuerst angekommen war, in die Grabkammer. Er sah sich darin um, und nun glaubte er, dass Jesus von den Toten auferstanden war. Beim Lesen begriff Abid zum ersten Mal, was dieses Tuch bedeutete. Es gehörte zur Tradition zwischen Diener und Herrn der damaligen Zeit. Ein zerknülltes, sorglos fallengelassenes Tuch verriet einem Diener, ich bin fertig. Wenn der Herr jedoch vom Tisch aufstand und die Tücher gefaltet zur Seite legte, dann zeigte dies, dass der Herr noch nicht fertig war und zurückkommen würde. So wie der Engel den Frauen sagte, dass Jesus lebt, so verriet das Tuch diesen beiden Jüngern das Gleiche. Die Geschichte mit Jesus fand im Grab nicht ihr Ende, sondern ihren Höhepunkt. Selbst der Tod konnte Jesus nicht halten. Erneut schlug Abid seine Bibel auf und studierte die Erzählung der Auferstehung. Zweifel und Ängste beherrschten die meisten Jünger und auch die Frauen am leeren Grab. Und dieser Zustand änderte sich erst in der Begegnung und Erfahrung mit dem Auferstandenen. Wissbegierig blätterte Abi durch die Evangelien. Dort endete der Bericht vom leeren Grab damit, dass die Frauen voller Angst flohen. Und auch die anderen Jünger fanden alleine in den Erzählungen vom Ostermorgen keine Hoffnung. Es war eine andere Ebene, die zur tragenden Hoffnung und festen Zuversicht im Leben wurde und die sich in allen Evangelien fand. Die Begegnung mit dem Auferstandenen. Maria aus Magdala begegnete Jesus später im Garten vor dem Grab. Aus Furcht und Zweifel wurde so eine tragende Hoffnung. Genauso erging es auch zwei Jüngern, die am Ostermorgen von Jerusalem nach Emmaus gingen. Einer von ihnen hieß Kephas, und auch er hatte die Berichte von den Frauen gehört, aber sie lösten bei ihm keine Freude aus und schenkten ihm noch keine Gewissheit. Denn er sagte: Wir hatten gehofft, dass er der von Gott versprochene Retter ist, der Israel befreit. Diesen Satz sagte er zu Jesus, der sich auf dem Weg nach Emmaus zu ihnen gesellte, und dann geschah es. Aus Verwirrung und Verzweiflung wurde auch bei diesen Jüngern Hoffnung, als Jesus sich ihnen zu erkennen gab. Jesus ging genauso zu den übrigen Jüngern und erlaubte dem zweifelnden Thomas, die Stelle zu berühren, die bei der Kreuzigung von den Nägeln durchbohrt wurde. Denn Jesus war nach seiner Geburt anders als vor seiner Kreuzigung. Er ging durch geschlossene Türen, und seine Jünger erkannten ihn nicht. Jesus setzte sich mit ihnen zusammen und sie aßen gemeinsam. Abid stellte noch einmal fest, dass kein Evangelium den Vorgang der Auferstehung beschrieb. Wie bei der Kreuzigung blieben viele Dinge im Verborgenen. Nur die Auswirkungen und die Begegnungen mit ihm waren entscheidend. Und trotzdem liegt aller Wahrheitsanspruch des Christentums in der Frage, ob Jesus wirklich von den Toten auferstanden ist und er der Erste einer neuen Schöpfung ist, dachte Abid. Bei allem Studieren kristallisierte sich für Abid immer mehr die zentrale Aussage heraus. Die Begegnung mit dem Auferstandenen ist ein reines Gottesgeschenk. Die Jünger und auch wir können dieses Wunder nicht erzwingen. Und hier lag für Abid die Verbindung zur Erzählung über die Geburt von Jesus. In der Weihnachtsgeschichte waren es verschiedene Menschengruppen, die sich auf den Weg machten und auf ihrer Suche zu Jesus fanden. Die Ostererzählung beschrieb die Begegnung mit Gott auf eine andere Weise. Hier war es Jesus, der sich den Frauen und Jüngern zeigte, welche daraufhin glaubten. Abid überlegte: Der Mensch sucht Gott. Und Gott selbst schenkt die Erfahrung des Glaubens. So lassen sich die Kernaussagen der beiden bedeutendsten christlichen Feste beschreiben und das Wunder des Glaubens ansatzweise verstehen. Abid hatte alle vier Evangelien gelesen und für ihn gab es keinen Zweifel. Das Grab war leer. Jesus hatte den Tod besiegt. Der Glaube an die Auferstehung von Jesus und die Begegnung mit Jesus hatten das Leben der Jünger verändert. Und auch diese Veränderung und ihr Verhalten konnten als Beleg für die Wahrheit der Auferstehung gelten. Denn in ihrem Verhalten und in ihrer Verkündigung riskierten sie ihr eigenes Leben. Doch in dem Bewusstsein, dass der, dem sie folgten und den sie verkündeten, stärker war als der Tod, gab es nichts mehr, was ihnen Angst einflößte. Und im Glauben der Jünger an die Auferstehung von Jesus entstand etwas völlig Neues. Die Hoffnung für die Welt. Abid suchte sein kleines Notizbuch in seinem Kaftan und hielt darin folgende Worte fest: Aus Jesus, dem Verkündiger, wird der, den die Jünger der Welt verkündigen. Er ist es. Er ist es, von dem die Propheten schreiben, der ewige Friedefürst und das Lamm Gottes. Der Verkündiger der Buße wird zu dem, durch den Buße und Vergebung der Sünden möglich werden. Aus dem, der zur Versöhnung mit Gott eingeladen hat, werden Weg und Ziel der Versöhnung. Fürs Erste hatte Abid genug gelesen, geschrieben und geforscht. Aus seinen Augen flossen keine Tränen mehr, und als er die Bibel zuschlug, huschte sogar ein Lächeln über sein Gesicht. Einsam schritt Abid über die verlassene Straße. Seine Füße wirbelten Staub auf, und der Duft einer Wasserpfeife lag in der Luft. In 3 Tagen würde Sabri beerdigt. Als Abid das Haus von Sabri erreichte, setzte er sich auf einen Stein und lehnte sich an die Hauswand. In der Kirche hatte er beim Lesen der Bibel Zuversicht gefunden, aber noch keine Gewissheit. Da erging es ihm genauso wie den Jüngern zu allen Zeiten. Deshalb holte er seine Bibel aus seinem Umhang und blätterte noch einmal darin. Die Frauen und die Jünger waren Jesus begegnet, und Paulus schrieb davon, dass er über 500 Menschen erschienen sei. Doch diese Zeit lag lange zurück. Seit diesen Ereignissen waren über 2000 Jahre vergangen. Wie sollte er, Abid, heute dem Lebendigen begegnen? Abid überflog die Berichte des Apostels Paulus, um dieses Geheimnis zu ergründen. Mit angewinkelten Beinen saß Abid auf dem Boden und studierte als erstes die Apostelgeschichte. Die leibhaftige Begegnung nach der Auferstehung mit Jesus vor seiner Himmelfahrt war ein Wunder, das Gott schenkte. Doch diese einzigartige Zeit gab es nicht mehr. Trotzdem war sich Abid sicher. Es war einzig und alleine die Begegnung mit dem auferstandenen Jesus im Heute, die sein Leben veränderte und ihm Hoffnung schenkte. Mystische Worte und Sätze hatte Abid dort eben durchdacht und gleichzeitig in sein Notizbuch gekritzelt. Eine Beschreibung von etwas, was jenseits jeglicher Vorstellung lag. Wie können wir jemandem begegnen, jemanden erleben und erfahren, der nicht mehr auf dieser Erde ist und dennoch lebt, überlegte er. In Apostelgeschichte 9 entdeckte Abid, wie Jesus dem Apostel Paulus begegnet und dies zur entscheidenden Wende in dessen Leben wurde. Abid studierte die Verse 1 bis 19 und versuchte sie mit seinem heutigen Leben und mit anderen Passagen der Bibel in Verbindung zu setzen. Die Gottesbegegnung war ein Wunder. Und Gott selbst war es, der dieses Wunder schenkte. Im Alten Testament und auch heute noch konnte dies durch Träume, Visionen und Offenbarungen geschehen. Gott schenkte dieses Wunder. Und gleichzeitig konnten die Menschen sich selbst auf den Weg begeben, dieses Wunder zu erleben. Das hatte auch Abid schon erfahren. Denn hatte Jesus nicht gesagt, wo 2 oder 3 in meinem Namen versammelt sind, da bin ich in ihrer Mitte. Oder sagte Jesus nicht, dass die Bibel von ihm zeuge und wir in der Bibel ihn und sein Wesen entdecken könnten? Und hatte Jesus nicht vor seiner Himmelfahrt versprochen, dass er den Menschen den Tröster senden wolle, der ihnen alles offenbaren werde? Gedankenversunken begann Abid, sich das apostolische Glaubensbekenntnis zu notieren. Denn wenn die Gottesbegegnung der einzige Weg war, um den Glauben an Gott zu finden, dann musste dieser zentrale Gedanke auch dort verankert sein. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, schrieb er auf ein vergilbtes und zerfleddertes Blatt und lächelte, bevor das einzigartige Gefühl der Erkenntnis sein Herz berührte und seinen Geist durchflutete. In aller Unvollkommenheit und Begrenztheit brauchen wir die Kirche. Denn dort, im gelebten und geteilten Glauben, können auch wir dem Auferstandenen begegnen, überlegte Abid. Dort, wo andere Menschen den heiligen Gott anbeten, werde auch ich eingeladen, mit meinen Gebeten vor Gott zu treten. Der ferne und oft so unbegreifliche Gott möchte mit uns verbunden sein. Im persönlichen Glauben, in der Gemeinschaft der Heiligen und durch den Heiligen Geist, der unser Leben berührt. Abid würde nie die Theologie in ihrer ganzen Tiefe durchdringen. Aber er hatte genug verstanden und erfahren, um an den auferstandenen Jesus zu glauben. Und jetzt wollte Abid zu der Trauergemeinde gehen und ihnen von der Hoffnung der Auferstehung berichten. Und dabei auch auf die Stellen des Alten Testaments verweisen, in denen prophezeit wurde, dass Jesus den Tod besiegen würde. Bevor Abid die Haustür öffnete, drehte er sich stockend um und konnte auf dem staubigen Weg seine Fußspuren sehen. So ähnlich verhielt es sich auch mit der Auferstehung. Abid glaubte, dass das leere Grab und die leibhaftige Auferstehung historische Tatsachen waren, deren Auswirkungen wie Fußspuren in der Welt und in seinem Leben zu sehen waren. Und wer sich auf das Wagnis des Glaubens einließ, der würde auch heute noch erfahren, dass dieser Jesus wirklich lebt. In den nächsten Tagen wollte er weiter in den Schriften der Bibel forschen und herausfinden, was diese über die Hoffnung auf die Ewigkeit schrieben.